Podcast hören, soll sich noch mehr lohnen.
meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg gewinnt erstmalig seit beinahe 50 Jahren in Braunschweig und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beklubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg bei meinsportradio.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste an meiner Seite, die beide schon länger nicht mehr hier waren. Der eine ist dafür bekannt, dass er den 2:1-Tipp, den ich jede Woche abgebe, verteufelt und mir gleichzeitig dann immer irgendwelche Serien nachsagt, die ich anstachel. Hallo Daniel.
Hallo Felix.
Und der andere, der ist mittlerweile im Total beklubbt Universum schon beinahe sowas wie Marek Mintal, ein Phantom. Hallo Gilbert.
Hallo Felix.
Ja, seit 50 Jahren oder 49 Jahren hat der 1. FC Nürnberg in der Liga das erste Mal wieder in Braunschweig gewonnen. Vor, ich glaube, 30 Jahren hat man den Pokal mal gewonnen. Das ist allerdings auch weit vor meiner Zeit gewesen und auf jeden Fall weit vor meiner Clubfan-Zeit. Insofern ein Gefühl, das wir alle nicht so richtig kennen. Und eins, das ja dafür umso schöner ist, insbesondere wenn man da an das vergangene Jahr zurückdenkt, wo man ja dann gleich zweimal in Braunschweig verloren hat und einmal davon richtig heftig 1:6. Und das wollen wir natürlich so ein bisschen näher unter die Lupe nehmen. Das Ganze steht dazu noch unter so einem Regenschleier. Es hatte unfassbar doll geschüttet in Braunschweig. Ich bin Samstagmorgen in Braunschweig wach geworden und habe mir nur gedacht, ach du Heimatland, da draußen geht die Welt unter. Und genauso sah dann der Platz auch aus. Ich weiß nicht, ob man das im Fernsehen so wahrnehmen hat können, Daniel.
Im ersten Moment, als ich das Bild angemacht habe, habe ich mir gedacht, Mensch, wir haben aber einen super Rasen da, weil der sah irgendwie so richtig saftig grün aus. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht haben sie gerade neues Geläuf verlegt. Und dann hieß es aber sofort, oh je, ganz schwierige Platzverhältnisse. Der Platz ist schwerst nur bespielbar wegen der angesprochenen Regenfälle, die du erwähnt hast. Und laut Sky stand es ja dann tatsächlich auch bis kurz vor Spielbeginn auf der Kippe, ob überhaupt was angepfiffen werden kann. Und erst als dann aber der Ball rollte, habe ich eigentlich gesehen, wie schlimm das Wasser auf dem Platz steht. Weil im Fernsehbild sah das eigentlich tatsächlich nach einem schönen, saftigen Grün aus und einfach nach einem gut gepflegten Platz. Aber tatsächlich war es dann ja doch eher eine Pfütze mit Rasenresten, nenne ich es mal.
Ja, dass das Spiel so kurz davor stand, gar nicht angepfiffen zu werden, das hat man im Stadion gar nicht so richtig mitbekommen. Aber man hat halt mitbekommen, als die Spieler sich eingelaufen haben, kurz vor Spielbeginn auch nochmal in die Kurve kamen, nochmal geklatscht haben, wie tief gerade wie hoch das Wasser stand, wie tief der Rasen war, besonders an den Eckfahnen und Richtung Strafraum. Und da schwante einem schon, worauf das Spiel vielleicht auch so ein bisschen hinauslaufen kann. Gilbert, es war so, dass sich im Tor nichts änderte und nichts ändern konnte, weil Thorsten Kirschbaum verletzt war. Deswegen stand Fabian Pretlo erneut in der Startelf, erneut im Kasten. Davor dann Valentini, Markreiter, Everton, soweit so vertraut. Und dann Eduard Löwen als Linksverteidiger, weil sich Tim Leibold verletzt hatte und nicht mit nach Braunschweig reisen konnte. Davor dann Kammerbauer, Möwald, Behrens, Sally und wieder Hufnagel, weil auch Teuchert nach wie vor nicht zur Verfügung steht und Michael Ischak vorne im Sturm. Hast du dann auch mit dem 4-1-4-1 gerechnet, als du die Aufstellung gelesen hast? Denn uns ging es so im Stadion und vorm Stadion anders. Als wir gelesen haben, dass Leibold nicht dabei ist, haben wir eher mit der Dreierkette gerechnet.
Ja, ging mir ähnlich. Eduard Löwen ist zwar so, der größte Allrounder in den letzten 20 Jahren im Clubkader, würde ich mal sagen. Aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er dann noch als Linksverteidiger aufläuft. Da habe ich auch eher mit einer Dreierkette gerechnet. Oder ja, notfalls irgendwie, dass vielleicht tatsächlich mal jemand ganz Neues auf der Position spielt. Aber ja, die Viererkette hätte ich nicht erwartet und ich habe auch erst 2 Minuten vor Beginn, also vor dem Anpfiff, eingeschaltet und deswegen auch gar nicht die Startelf gesehen und habe dann so während des Spiels gemerkt, was die da auf dem Platz spielen und war dann umso überraschter.
Lasst uns ins Spiel reingehen, denn es ging direkt erstmal flott los, Daniel. Nach 2 Minuten lag der Ball das erste Mal im Tor, allerdings nach Abseitsposition war für mich schwer zu sehen, weil es genau auf der anderen Seite stattfand. gab aber keine großen Proteste der FCN-Spieler. Insofern scheint das eine klare Situation gewesen zu sein. Der FCN dann weiter in Ballbesitz, Braunschweig für mich überraschend stark passiv. Es kam dann, ich meine, in der 15. Minute oder sowas im Stadion eine Statistik, die eingeblendet wurde. Zu dem Zeitpunkt hatte der FCN 75% Ballbesitz, was ja sich auch optisch auf dem Feld meiner Meinung nach so wiedergespiegelt hatte.
Absolut. Ich war tatsächlich überrascht, dass da Fußball gespielt wurde und also wie auch vom Club, weil ich habe mir ja aufgrund der Rasenverhältnisse gedacht, oh je, das wird sicherlich kein fußballerischer Leckerbissen, weil wenn da solche Pfützen sind, dann kannst du ja eigentlich keinen sicheren Pass spielen flach, weil du immer damit rechnen musst, dass der Ball irgendwie in der Pfütze irgendwie liegen bleibt oder dann eben abditscht und deswegen dann noch schneller wird und deswegen wird das wahrscheinlich eher auf ein Hoch und Weit hinauslaufen und war dann tatsächlich überrascht, dass Nürnberg eigentlich sehr gut hat dann den Ball durch die eigenen Reihen laufen lassen und viel Ballbesitz hatte und klar, es waren nicht immer dann die wirklich zwingenden Aktionen gleich nach vorne mit dabei, also oft wurde noch hintenrum gespielt, aber man hat sich da offenbar von den Platzverhältnissen versucht, gar nicht aus dem Konzept bringen zu lassen, sondern versucht gleich seinen Ballbesitzfußball aufzuziehen. Und ich habe aber tatsächlich nach den ersten Minuten so ein bisschen ein mulmiges Gefühl gehabt, weil ich mir gedacht habe, das ist zwar alles schön und gut, aber so wie ich den Club kenne, kriegt man doch dann so ein total blödes Gegentor, weil irgendwie, wie gesagt, ein Pass in der Pfütze blöd liegen bleibt und dann da ein Braunschweiger dazwischen spritzt, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann da das Tor schießt. Also mir war das einerseits irgendwie angenehm zum Anschauen, dass der Club gleich so Ballbesitz hatte und auch die spielbestimmende Mannschaft hatte. Aber andererseits habe ich mir gedacht, aber auf dem Rasen kann das ganz schön gefährlich werden.
War das vielleicht auch so ein bisschen der Braunschweiger Plan, Gilbert, dass man genau auf solche Situationen gelauert hat, dass man den FCN in Sicherheit wiegen wollte? Denn, wie gesagt, man hat ja von einer unglaublichen Braunschweiger Passivität da am Anfang auch profitiert. Und wenn dann der Ball eben liegen bleibt, dass man über die durchaus schnellen Spieler, die man mit Khelifi und Hochscheid ja im Braunschweiger Kader findet, dass man da dann den schnellen Konter sucht, den Gegenstoß, um so dann zum Führungstreffer zu kommen?
Ich glaube nicht, dass das die Taktik der Braunschweiger war. Ich glaube, man hat zwar so ein bisschen ja auch mal den Club kommen lassen wollen, aber dass das jetzt, dass man jetzt nur auf die Konter lauerte und dann noch ein bisschen darauf spekuliert hat, dass ja der Rasen eher unbespielbar ist und eher dem eigenen Spiel als dem Spiel des Clubs entgegenkommt, glaube ich jetzt nicht. Es war aber tatsächlich überraschend, dass der Club viel aktiver war und es kamen zwar ja vor allem in der ersten Viertelstunde nicht so viele Chancen dabei raus, aber ich hatte schon insgesamt auch den Eindruck, okay, die Jungs haben die kurze Pause gut genutzt, haben vor, auch mal zu zeigen, so den Auswärtsfans, hallo, wir sind wach und wir wollen uns jetzt nicht wieder schockiert zeigen nach den Punktverlusten gegen Kiel. Und ich hatte den Eindruck, dass die Mannschaft sehr engagiert zu Werke ging und auch zeigen wollte, dass sie das Spiel machen kann, auch bei diesen eher ungünstigen Platzverhältnissen.
Es war ja dann so, dass der FCN vornehmlich über Standardsituationen Gefahr ausstrahlte. Es gab den Freistoß in der 17. Minute durch Löwen, der relativ zentral vor dem Tor war. Es gab zwei Ecken von Valentini, die beide, wenn ich mich richtig erinnere, auf den kurzen Pfosten geschlagen wurden und dann aber eben in den Rückraum bzw. an den zweiten Pfosten verlängert wurden. Was aber ja auch dafür spricht, dass man zumindest erstmal in Situationen kam, wo der Gegner entscheidend eingreifen musste, sodass man dann eben diese Standardsituation generieren konnte, Daniel.
Ja, also es hat sich so eine, wie sagt man da, Torannäherung angedeutet. Also man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, man hat sich jetzt mit den Platzverhältnissen ein bisschen arrangiert, man hat sich so ein bisschen die Spielstärke geholt und jetzt geht es so langsam nach vorne und jetzt kommen auch so die ersten Eckbälle, die ersten Freistoßsituationen aus durchaus aussichtsreichen Positionen. Du hast ja den Freistoß, den dann Löwen geschossen hat, schon angesprochen. Also zu dem Zeitpunkt war man so ein bisschen der Meinung, der Club ist so drauf und dran, sich jetzt langsam dann auch den Lohn zu holen für die für den spielerischen Überhang, den er auf dem Feld hat mit dem vielen Ballbesitz und jetzt wollen sie dann auch da langsam das Tor erzielen.
Nichtsdestotrotz, Gilbert, war es so, dass Braunschweig dann spätestens in der 21. Minute mal das Ausrufezeichen setzte und dann eben genau aufgezeigt hat, was die Gefahr vielleicht auch ist, die Daniel angesprochen hat, wenn man da so Ballbesitz orientiert und dann auch teilweise sehr hoch spielt. Und dann gab es letzten Endes durch Abdullahi, die Torchance für Braunschweig, und es wurde dann auch ein bisschen ausgeglichener zwischen beiden Mannschaften.
Durchaus, und dann wurde es auch das Spiel, das ich befürchtet hatte, dass Braunschweig es schafft, das eigene Spiel dem Club aufzudrängen und auch frühzeitig den Club zu stören beim Spielaufbau. Und ja, das war eine Phase, in der ich einfach nur gehofft habe, dass wir sie ohne ein Gegentor überstehen. Und mir dachte, okay, jetzt wäre es mal wichtig, wieder mit eigenen Kontern oder meinetwegen auch bissigen Zweikämpfen wieder selbst ins Spiel zu kommen, damit man die Braunschweiger nicht zu selbstsicher werden lässt.
Spiel aufzwingen ist, denke ich, ein gutes Stichwort. Daniel, ich hatte den Eindruck, dass es dann immer besser Braunschweig gelang, Eduard Löwen da eben auf seiner Linksverteidigerposition auch so ein Stück weit zu isolieren, ihn damit aus dem Spielaufbau rauszunehmen. Auch Patrick Kammerbauer wurde aggressiver angelaufen, auch beide Innenverteidiger. Fabian Pretlo hatte meiner Meinung nach in diesem Zeitraum dann auch relativ viele Ballkontakte, weil eben über beide Innenverteidiger immer wieder ja quasi im Dreieck mit dem Torwart der Ball von anlaufenden Braunschweigern weggespielt werden musste.
Das war auf jeden Fall was dann in dieser Spielphase aufgefallen ist, dass auf einmal eben Kammerbauer und Löwen, die anfangs den Spielaufbau dann eingeleitet haben, da komplett rausgenommen wurden, also wirklich dann teilweise von zwei Leuten immer angelaufen wurden oder halt gar nicht anspielbar waren, weil sie zugestellt wurden. Und dann hat man halt gemerkt, okay, jetzt ist es wohl offenbar die Braunschweiger Marschrichtung, dass man halt den Innenverteidigern den Aufbau hinterlässt oder überlässt, die dann im Zweifelsfall wohl dann doch eher zum Hoch und Weit greifen müssen und da dann halt versuchen, den Ball einfach nur hinten aus der Gefahrenzone rauszuschlagen, anstatt irgendwie kontrolliertes Aufbauspiel zu machen. Aber ich finde, man hat es schon auch versucht, eben dann, dass Behrens und Möwald ab und zu auch mal hintergegangen sind und sich einen Ball selber geholt haben, als Anspielstation angeboten haben. Zumindest versucht, auch auf Seite vom Club dann irgendwie taktisch darauf wieder eine Antwort zu finden.
Ja, habe ich genauso gesehen. Gerade Möwald fand ich stand teilweise sehr, sehr tief, dann auf einer Höhe, zumindest mit dem einen Innenverteidiger, würde ich genauso sehen wie du. Es war dann ja auch so, dass der FCN sich wieder ein bisschen besser ins Spiel reingefuchst hat und dann gab es in der 36. Minute den Eckball durch Valentini wieder Richtung kurzer Pfosten, Gilbert, aber dieses Mal eben keine Verlängerung. Und ich habe es leider weder in der Sportschau noch in der Bildzusammenfassung so richtig gesehen. Vielleicht könnt ihr mir das jetzt nochmal bestätigen. Ich habe den Eindruck, dass Behrens mit sehr viel Tempo schon in den Strafraum reinrennt, als der Ball gefühlt noch nicht mal unterwegs ist. Und darauf war Braunschweig nicht vorbereitet und deswegen steht er am Ende gefühlt 3 Stockwerke weiter oben in der Luft, als es alle Braunschweiger Verteidiger tun und kann ihn dann in, beinahe Seelenruhe da oben einköpfen.
Ja, zumindest hat er sich da sehr, sehr gut durchgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich so einen langen Anlauf hatte. Daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Mir ist bloß in der ersten und zweiten Wiederholung aufgefallen, dass er quasi köpfen konnte, weil er wirklich, wie du sagst, eine Etage höher stand. Also das war wirklich perfektes Timing beim Kopfball und gut durchgesetzt in der Mitte. Und es freut mich, Behrens jetzt immer offensiv stärker oder treffsicherer zu sehen, denn das war eigentlich eine Qualität, die ihn durchaus immer ausgezeichnet hat, auch wenn er das in dieser Saison noch nicht so oft zeigen konnte. Aber das war etwas, was mir in dem Moment sehr viel Freude bereitet hat, dass der Kapitän mal wieder treffen konnte.
Ja, insgesamt jetzt schon 6 Saisontore in dieser Zweitligasaison für Hanno Behrens. Und wenn ich das richtig auf dem 6. Schirm habe, hat er damit seinen persönlichen Rekord schon eingestellt. Also er darf sich noch offensivfreudiger präsentieren, wenn du dir das wünschst. Hanno Behrens auf jeden Fall ein großer Faktor in dieser Saison. Wie hast du das Tor wahrgenommen, Daniel?
ich kann mich jetzt auch nicht mehr dran erinnern, wie lang da der Anlauf war, aber ich habe die Szene schon auch so wahrgenommen, dass er auf jeden Fall aus dem Hinterraum kommt und nicht irgendwie schon auf Höhe mit den Abwehrspielern von Braunschweig steht und in dem Fall dann tatsächlich einfach diesen zusätzlichen Schwung in Höhe übersetzen kann, mehr oder weniger, sondern deswegen halt dann, wie ihr das schon auch geschildert habt, eine Etage höher steht und natürlich dann eigentlich sieht das blöd aus in der Wiederholung aus Braunschweiger Sicht, wenn man sich denkt, da stehen noch zwei Leute drumrum, warum geht denn da keiner mit zum Kopfball hoch? Aber ich glaube, den hat er in dem Moment keiner auf dem Schirm gehabt, weil er eben aus dem Hinterraum kam und dann, klar, trotzdem muss man den auch erstmal dann nochmal so platziert ins rechte Eck dann unten treffen, weil der war nämlich auch schon ganz schön wuchtig dann geköpft. Natürlich dann einfach perfekt getroffen, den Kopfball, und dann dem Braunschweiger Torwart da auch keine Chance gelassen.
Ja, definitiv eine Qualität, die Hanno Behrens jetzt nicht zum ersten Mal in dieser Saison zeigt. Auch eben dieses Anlaufen aus dem Rückraum auf den kurzen Pfosten und diese Variation, obwohl man oftmals auf den kurzen Pfosten die Ecke schlägt, die dann eben wahlweise zu verlängern oder direkt zu nehmen. Da zeichnet sich ein gewisses Schema ab unter Michael Kölner beim ersten FC Nürnberg. Mal schauen, wann das dann endgültig
entschließen wird. Ich glaube auch, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, dass sowas auch einstudiert war, weil man sieht nämlich, dass Sully hinten auch am zweiten Pfosten da völlig frei steht. Also das heißt, wenn Behrens den verlängert, dann kann Sully da den vielleicht reinmachen. Und wahrscheinlich hat aber Behrens in dem Fall einfach gedacht, ach, den probiere ich jetzt einfach mal direkt und verlängere den nicht. Aber es wirkte zumindest so, dass man sich diese zwei Optionen schon irgendwie immer einstudiert hat und dass da die Leute auch wissen, wo sie stehen müssen.
Ja, absolut. Also genau das meine ich. Da bin ich ganz deiner Meinung. Das ist meiner Meinung nach im Training einstudiert. Das ist eine fest geplante Variante. Und man hat mit Hanno Behrens jemanden, der im Prinzip dann im Spiel darüber entscheiden kann, welche Variante es sein wird, aufgrund dessen, dass er doch relativ kopfballstark da vorne im Strafraum agieren kann. Und noch hat ja nicht jeder Gegner eben die Lösung auf dieses Problem gefunden. Eine Lösung auf gewisse Probleme findet auch der erste FC Nürnberg nicht, nämlich Gegentore wirklich herzuschenken. Wir waren noch mit Jubeln im Stadion beschäftigt. Auf einmal sehe ich, wie, ich glaube Hochscheid war es, über links Mutterseelen allein schon fast vorm Strafraum steht, und dann sehe ich nur, wie dann in der Mitte auch noch einer angelaufen kommt. Khelifi war das. Da muss er natürlich den Ball dann nur noch darüber legen und der kann dann einschießen. Predlo ist noch so ein bisschen dran, kann den Ball aber nur noch abfälschen und nicht mehr den Einschlag im Tor verhindern. Daniel, das war mehr als nur unnötig, dieser Gegentreffer, ja, keine zwei Minuten nach der Führung.
Allerdings, und ich war zwar nicht mehr mit Jubeln beschäftigt, aber gefühlt auch gerade noch mich auf die Couch wieder hingesetzt, und dann war schon direkt der Ball wieder im eigenen Tor, und die ganze Euphorie, dass man jetzt dann doch in Führung gegangen ist, war dann schnell wieder verflogen. Da hat halt dann einfach gar nichts funktioniert. Also ich glaube, Kammerbauer war es, der nach einem Club-Einwurf den Ball irgendwie vertändelt im Zweikampf und eigentlich gar keiner damit rechnet, dass es jetzt in die Richtung geht, weil man eigentlich denkt, ja, wir sind ja in Ballbesitz. Und Hochscheid, glaube ich, war es, der dann über rechts einfach Valentini mehr oder weniger überrennt, und in der Mitte ist der mitgeeilte Khelifi, den du ja schon angesprochen hast, den auch keiner mehr irgendwie auf dem Schirm hat, beziehungsweise keiner mehr dem irgendwie wirklich gefährlich werden kann. Ich glaube, Löwen ist 4 Meter dahinter oder sowas, weil einfach das komplett überfallartig funktioniert hat. Und ich weiß nicht, ob die Clubspieler da auch noch in den Köpfen beim Führungstreffer waren und noch gar nicht auf Verteidigen wieder eingestellt. Und da war die Hintermannschaft natürlich dann einfach komplett unsortiert. Und klar, dann zu allem Überfluss wird dann Bredlo auch noch getunnelt. Sagen wir mal, mit vielleicht ein bisschen mehr Glück hält er den, weil er dann irgendwie vom Schienbeinschoner noch irgendwie abprallt und dann vielleicht vorbeigeht. Aber gut, da kann man ihm keinen Vorwurf machen, weil alleine, da musste sich ja Khelifi mehr oder weniger nur noch die Ecke aussuchen, wo er den einschieben muss, war ja völlig unbedrängt. Deswegen für einen Torwart kann man da irgendwie überhaupt nichts mehr rausholen.
Ja, Gilbert, Daniel hat es angesprochen, Kammerbauer bekommt den Valentini-Einwurf, verliert den Ball im Mittelfeld letzten Endes. Valentini rechnet nicht damit, dass Hochscheid ein tatsächlich halbwegs schneller Spieler ist, kriegt dann da die Lücke auch nicht mehr zu. Das sieht man ja dann in der Zusammenfassung doch ziemlich gut. Und auch was Daniel schon sagte, Eduard Löwen rückt nicht weit genug ein. Auch vielleicht der Tatsache geschuldet, dass da im Kopf alle irgendwie in der Vorwärtsbewegung waren. Sehr, sehr ärgerlich ist Gegentor einfach.
Ja, total. Also ich war zwar auch schon mit dem Jubeln fertig und hatte mich sehr zufrieden wieder hingesetzt, aber ich habe dann quasi noch in Erinnerung, dass ich das erste Mal wieder bewusst aufs Spiel geschaut habe, als Hochscheid schon quasi Mutterseelen allein auf der linken Seite einen ruhigen Flachpass in die Mitte spielen konnte. Und ich mir noch dachte, warum steht der eine Braunschweiger da eigentlich so ganz frei in der Mitte? Und dann ist es ja so eine Sache von wirklich Millisekunden im Kopf. Ja? Man registriert, dass dieser Stürmer, in dem Fall der Kilifi, da völlig frei steht im Strafraum, denkt sich, oh nein, hoffentlich macht er jetzt den Ball nicht rein. Dann schießt er und man merkt eigentlich schon am Ansatz, der Schuss ist weder platziert, noch ist er überhart, hofft in dem Moment, dass Bredlo den noch irgendwie abwehren kann. Dann ist Bredlo mit dem rechten Fuß tatsächlich am Ball dran, aber der kullert dann ganz blöde ins rechte untere Eck rein. Und das war so ein Moment, in dem ich, glaube ich, gefühlt 10-mal wieder auf meine Couch gehauen habe, weil das wirklich so frustrierend war, mit anzusehen, wie man durch ein, zwei Nachlässigkeiten ein komplett überflüssiges Gegentor bekommt und sich alles zunichte macht, was man in den 37 Minuten davor eigentlich wunderschön erarbeitet hatte.
Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Der FCN dann in den letzten Minuten tatsächlich auch noch ein bisschen wackelig, nicht ganz so sicher mehr wie in den Minuten zuvor. Und letzten Endes ging es dann aber 1-1 in die Halbzeit. Zeit dann eben auch für Michael Kölner nachzujustieren. Und was sich dann in den zweiten 45 Minuten in der großen Pfütze in Braunschweig zugetragen hat, das besprechen wir gleich bei Total Bekloppt.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de. Live. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Kamerun am 1. Dezember ab 18.55 Uhr. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1:1 stand es nach den ersten 45 Minuten zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Nürnberg. Und der 1. FC Nürnberg kam sehr gut in die zweite Halbzeit, Daniel. Das war zumindest mein Eindruck. Wir hatten zwei ganz gute Chancen durch Möwald, wir hatten eine durch Löwen. Das einzige Problem, das so ein bisschen da eben mit einherging, war, dass da ja die letzte Konsequenz oder vielleicht manchmal auch nur ein bisschen mehr Schmackes gefehlt hat.
Ja, ich hatte, bevor die Halbzeit kam, so ein bisschen das Gefühl, dass der Club doch etwas geschockt war und bisschen gewackelt hat, wie du das, glaube ich, genannt hast, und hatte die Befürchtung, dass es nach der Halbzeit so weiterging. Das genaue Gegenteil ist aber eingetroffen. Der Club ist eigentlich relativ motiviert und relativ frisch im Kopf auch wieder aus der Halbzeitpause gekommen. Und deswegen war ich dann doch relativ guten Mutes, weil ich das Gefühl hatte, so, okay, wenn sie jetzt sich dadurch das Gegentor doch nicht haben verunsichern lassen, sondern offenbar jetzt auch vom Trainer darauf eingeschworen wurden, nee, das sieht gut aus und spielt diesen Stil so weiter und dann fällt schon der Siegtreffer, dann kann das hier noch was werden.
Ja, Gilbert, es waren muntere erste 10 Minuten, die der 1. FC Nürnberg da ja dann auf das pitchnasse Grün in Braunschweig, oder das so grün war es ja dann zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr, in Braunschweig gelegt hat. Und wie gesagt, es gab so die Chancen durch Möwald, durch Löwen, aber es fehlte eben so ein bisschen der letzte Punch, und als wäre das dann irgendwie der Weckruf für Braunschweig gewesen, sich nicht wieder so komplett in seine Passivität zu ergeben, gab es dann in der 59. Minute die nächste Chance für Kilifi, und dieses Mal war Marc Reiter dann aber zur Stelle und klärte wirklich in höchster Not für den 1. FC Nürnberg.
Ja, genau, und da hat, glaube ich, auch der Sky-Kommentator wieder mal darauf hingewiesen, was für ein tolles Innenverteidiger-Duo der Club inzwischen hat mit Marc Reiter und Everton, wenn ich mich recht entsinne, dem ich da in dem Moment auch nur beipflichten konnte. Das war so eine Phase, in der man als leidgeprüfter Club-Fan den Eindruck hatte, jetzt beginnen wir besser in der zweiten Halbzeit, aber lassen uns wieder den Schneid abkaufen, was folglich zu schnellen Gegentoren führt. In dem Moment habe ich mir gedacht, oh weia, hoffentlich überstehen sie jetzt die nächsten 5 bis 10 Minuten und stabilisieren sich wieder selbst. Denn in solchen Phasen neigt der Club doch dazu, dann mal ein Gegentor zu bekommen. Und hatte da ein bisschen Angst um unseren Club.
Die solltest du ja dann leider Gottes nicht umsonst haben. 5 Minuten nach dieser Chance war es dann Abdoulaye, der die Führung für Braunschweig erzielte. Und ich will jetzt nicht unbedingt alle Schimpfwörter auspacken, die dann da im Block gefallen sind, aber die diplomatische, einfache Variante war, alter Löwen, da musst du doch faulen. Ist das letzten Endes die Situation runtergebrochen auf die einfachste mögliche Variante, die Situation zu bereinigen, Daniel?
Naja, das kommt drauf an, wo man anfängt, das als Situation zu sehen, weil im Grunde muss er den Ball eigentlich vorher schon abspielen, damit er den Zweikampf gar nicht verliert, damit er dann überhaupt nicht irgendwie in die Bredouille kommt und dann vielleicht zum taktischen Foul greifen muss. Also da ist er nämlich einfach relativ unnötig in ein Dribbling gegangen. Man sieht auch in der Wiederholung, dass ich glaube, Kammerbauer sich sogar anbietet und eigentlich relativ leicht auch angespielt werden kann, weil er da nicht irgendwie im Bedrängnis ist. Und da dann, ich meine, gut, das haben die Braunschweiger gut gemacht. Die sind, glaube ich, mit 3 Leuten ins Gegenpressing gelaufen und haben da versucht, die Anspielstationen hinten der Innenverteidiger dicht zu machen. Aber meiner Meinung nach hätte er da gar nicht erst anfangen sollen, da irgendwie Tricksereien zu machen, sondern tatsächlich gleich den Ball irgendwie relativ einfach nach vorne spielen sollen. Und klar, wenn man dann aber den Fehler macht, dann muss man vielleicht sich doch mit dem Trikotzupfer helfen und dann kriegt man halt gelb, aber zumindest verhindert man dann die Torchance, beziehungsweise wie es in dem Fall war, das Tor dann.
Ja, sicherlich ein völlig valider Punkt, den du da ansprichst. Das war so ein bisschen auch Eduard Löwen aus den letzten Wochen für mich. Immer um die spielerische Lösung bemüht und dann aber vielleicht manchmal auch den Tick zu verspielt, statt die Situation einfach zu klären, den Ball wegzuschlagen, in dem Fall vielleicht einfach abzuspielen, denn ich habe das so gesehen wie du, dass der Kammerbauer eigentlich so steht, dass er ihn problemlos anspielen kann, wählt er dann eben die technisch raffinierte Variante, die ihm manchmal dann eben auch entgegenschlägt und für Unbehagen beim FCN und bei den FCN-Fans sorgt. Auf jeden Fall wieder, Gilbert, so ein Tor, und das hat ja dann Michael Kölner eben auch nach dem Spiel angesprochen, wieder ein Tor, das aus einem individuellen Fehler resultiert und nicht aus einem Versagen des Abwehrverbundes als solchem.
Ja, natürlich, weil dann ab der Position war das Ganze auch sehr schwer zu verteidigen. Ich habe mich eben auch darüber geärgert, dass das Löwen ausgerechnet auch auf so einem Rasen, der ja ohnehin schon schwer bespielbar ist, noch irgendwelche technischen Kunststückchen zeigen und das Ganze mit seiner Technik lösen will. Hab da vor mich hingeschimpft und dann fällt tatsächlich das 2-1. Und auch da war ich nicht unbedingt einer Meinung mit dem Kommentator im Fernsehen, denn der hat dann quasi die Technik von Abdoulaye sehr gelobt. Ich habe da wenig Technik gesehen. Er hat sich den Ball einmal nach links gelegt, geschossen, ist dabei auch noch ausgerutscht. Und dann hat er Glück, dass der Ball da vom Pfosten ja noch ein bisschen geküsst und ins Tor manövriert wird, um Bredlo herumfliegt. Vielleicht wollte er den so machen, dann hat er das aber gekonnt in Szene gesetzt, dass er auch im Fallen Tore schießen kann. Ich glaube nicht, dass er den so machen wollte. Und aber ja, natürlich ist es kein Fehler des Abwehrverbunds in dem Fall, denn nach so einem Ballverlust von Löwen ist das danach nur noch sehr schwer zu verteidigen. Da stehen dann quasi 2x1 gegen 1 und dass da dann ein Gegentor fallen kann, ist eigentlich ja ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da, dass man da ein Tor kassiert.
Wie hast du das eigentliche Tor gesehen, Daniel? Ich kann das gar nicht so richtig beurteilen, weil das ja auf der anderen Seite des Gästeblocks ist. Man sieht halt, dass er ganz kurz wackelt und Marc Reiter dann zunächst die Bewegung mitmacht und in dem Moment dann an ihm ja quasi vorbeischießen kann. Aber ich hätte jetzt zum Beispiel ehrlich gesagt nicht mal gewusst, dass es ein Pfostentreffer war oder dass er den Pfosten dabei noch berührt hat.
Das hätte ich jetzt auch nicht mehr gewusst. Das mag aber durchaus sein. Er ist auf jeden Fall aber genau oben ins linke Eck eingeschlagen. Und tatsächlich rutscht Abdoulaye auch aus während des Schusses. Und klar, das ist jetzt pure Spekulation. Vielleicht hat das dann auch dafür gesorgt, dass der dann so einen komischen Drall da bekommen hat und deswegen auch so präzise eingeschlagen ist. Aber ich gehe da absolut irgendwie d'accord, dass das nicht unbedingt technische Brillanz war, sondern dass das einfach irgendwie ein glückliches Tor war. Und klar, Marc Reiter ist, glaube ich, einfach zu überrascht. Der lässt sich dann einfach in dem Moment so ein bisschen vernaschen, weil er, glaube ich, einfach verdutzt ist, weil er in dem Moment nicht damit rechnet, dass Löwen den Ball verliert. Und dann muss er so im Halb zurücklaufen, irgendwie noch den Schritt rüber machen. Und das sorgt dann eben dafür, dass da hinten eigentlich dann keiner wirklich gut aussieht, außer Bredlo, der kann da wirklich da gar nichts machen, weil der Ball so weit oben in der Ecke einschlägt. Da muss man sich schon sehr, sehr lang machen, um den noch rauszuholen als Torwart. Dass ich das tatsächlich auch eher aus der Kategorie erstmal dumme Abwehrfehler und dann noch eine Menge Dusel, dass der genauso einschlägt und im Ausrutschen so perfekt getroffen wird. Und aber wie es halt so immer ist, so entstehen halt Tore.
Es gab dann quasi direkt im Anschluss den Wechsel Tobias Werner, der ja zuletzt keine richtige Rolle mehr in der Rotation des ersten FC Nürnberg spielte, kam. Für ihn verließ Lukas Hufnagel das Feld. Darüber können wir ja dann auch nochmal sprechen, wie wir Salli und Hufnagel gesehen haben. Ist ja immer ein beliebtes Thema. Auf jeden Fall war Tobias Werner dann unmittelbar am Spielgeschehen beteiligt, wurde von Kammerbauer geschickt und war dann, ja, einfach den einen Schritt letzten Endes schneller, aber das war genau der Schritt, den er schneller sein musste als Sauer im Braunschweiger Abwehrriegel und konnte dann ja relativ unbedrängt im Prinzip in die Mitte flanken. Und da steht dann eben Michael Ischak im Stile wirklich eines absoluten Strafraumstürmers von Format, was wir ihm ja vor Monaten nicht zugetraut haben, und macht das 1000. Tor für den ersten FC Nürnberg in der zweiten Fußball-Bundesliga, Gilbert.
Ja, das war großartig. Ich will ein, zwei Worte noch zu Tobias Werner verlieren. Ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass das einer der besseren oder der besten Spieler im Kader vom FCN ist. Ich muss sagen, mir gefällt sein Spielstil und man hat auch sofort gemerkt, als der drin war, er hat den Ball gefordert, er hat versucht, immer in 1-gegen-1 Situationen zu gehen. Und ich glaube, kurz vorm 2-1 hatte er ja schon mal wunderbar mit so einem Übersteiger seinen Gegenspieler alt aussehen lassen und scharf nach innen geflankt und hatte so schon mal für Gefahr gesorgt. Und dann ja 2 Minuten später quasi das 2-2 vorzubereiten. Also ich muss sagen, ich sehe Tobias Werner sehr gern auf dem Platz und erst recht gern für den FCN spielen. Und ja, in der Situation hat er mich dann wieder sehr entzückt und ich fand das sehr gut. War ein Glücksgriff vom Kölner, Werner gebracht zu haben. Und Isak, wie du schon sagst, jetzt hört man so oft im Stile eines Weltklasse-Stürmers oder sowas, Dinge, über die man vor einem Jahr noch sehr gelacht hätte. Und jetzt ist absolut berechtigt. Jetzt schießt der Mann Tore am Fließband. Und ja, also da zeigt sich auch wieder mal, wie wichtig so Selbstbewusstsein ist für einen Stürmer. Auf einmal macht er den. Und ich glaube, in der Wiederholung habe ich gesehen, da hätte er wirklich kein, also war ja wirklich kaum noch Platz zwischen dem Fuß des Torhüters von Braunschweig und dem Pfosten. Also den hat er ja wirklich schön reingezwirbelt, so direkt mit links drum, ja. Fand ich klasse. War ein klasse ausgespieltes Tor.
Da muss ich mich Gilbert auch nochmal tatsächlich anschließen, was die Ausführung zu Werner angeht, weil Felix, du hast mich ja einfach mehr oder weniger arglistig übergangen. Ich durfte gar nichts zur Aufstellung am Anfang sagen. Da hätte ich dann nämlich tatsächlich auch den Punkt angebracht, dass ich überrascht war, dass Werner da nicht spielt, weil der gefällt mir eigentlich immer total gut, wenn er spielt. Der sorgt immer für Unruhe und Bewegung. Und ich hätte den tatsächlich lieber für Salli gesehen in der Aufstellung, in der Startelf. Und seine Einwechslung, finde ich, hat auch dieses Mal dann seine Aufstellung gerechtfertigt. Und ich verstehe nicht, warum er nicht mehr Beachtung findet. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Strafe sein soll. Er hat ja, glaube ich, das letzte Mal irgendwie vor 2 Wochen oder sowas in der Presse etwas Unmut darüber geäußert, dass er nicht zum Zug kommt. Und vielleicht wollte man ihm damit einen Denkzettel verpassen. Aber zumindest aus spielerischer Sicht, was man auf dem Platz sieht, hat das absolut verdient. Und ja, auch da tatsächlich, ich meine, wenn du eingewechselt wirst und ein paar Minuten später mit so einem, ja, Flankenlauf mehr oder weniger das Tor vorbereitest, dann hast du alles richtig gemacht als Spieler, würde ich sagen.
Also ich möchte mich natürlich bei dir entschuldigen, Daniel, dass ich dich einfach arglistig übergangen habe. zum Thema Tobi Werner. Wir haben das auch vor dem Spiel lang und breit diskutiert und wir hatten das auch in den letzten Sendungen immer mal. Er hat ja tatsächlich Spieltag 12, 13, 14 überhaupt keine Minuten gesehen, hat das letzte Mal gegen Dynamo Dresden gespielt und da wurde in der 87. Minute eingewechselt, gegen Darmstadt auch 87. Minute eingewechselt. Also das ist jetzt ja jetzt kein neues Phänomen. Wir haben dann so ein bisschen spekuliert, ob diese Pause, die er nach Dresden bekommen hat, vielleicht auch damit zusammenhing, dass er ja Ende Oktober zum dritten Mal Vater geworden ist. Und dann gab es ja letztes Jahr auch den Schicksalsschlag, als es seine Frau eine Totgeburt hatte, ob ihn das vielleicht auch da irgendwie belastet hat. Es ging uns allen so wie euch beiden, dass wir den Eindruck hatten, eigentlich ist Tobi Werner von der ganzen Veranlagung her einer, der in der Startelf des ersten FC Nürnberg stehen muss, insbesondere wenn die Alternativen Salli und Hufnagel heißen. Aber irgendwas muss halt passiert sein, dass es nicht der Fall war. Und nachdem man ja jetzt auch wieder durchaus ein gutes Spiel von ihm gesehen hat in diesen 25 Minuten, die er da gespielt hat, schwächt es das Argument vielleicht nicht unbedingt. Wir sind ja auf jeden Fall, denke ich, alle gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Und wie gesagt, vom Fußballerischen kann man sich Tobi Werner nur in einer guten Verfassung für den ersten FC Nürnberg wünschen, denn das hat er gezeigt, dann ist er auf jeden Fall eine Bereicherung für die Mannschaft des ersten FC Nürnberg, so wie vor dem 2:2. Ich denke, da stimmen wir alle überein. Es war auf jeden Fall dann so, dass kurz danach nochmal ein Doppelwechsel kam und da wurde es dann so ein bisschen, alle guckten hin, okay, das war so richtig sicher, okay, Petrak für Kammerbauer, das kann man nachvollziehen, aber ist es da unten wirklich Laszlo Sepsi? Ist es Laszlo Sepsi, der da gerade für Eduard Löwen kommt? Und ja, tatsächlich, es war Laszlo Sepsi, der für Eduard Löwen eingewechselt wurde und es ging eine Mischung aus Entsetzen und, na mal gucken, was jetzt passiert, durch den Block in Braunschweig. Wie ging es denn euch vor dem Fernseher, als Sepsi eingewechselt wurde, Daniel?
Also ich habe das schon auch irgendwie mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, aber ich muss ganz ehrlich auch sagen, dass ich meine Meinung über Sepsi auch so ein bisschen revidiert habe, als ich erfahren habe, dass er wohl das Ende der letzten Saison mehr oder weniger nur noch unter Einfluss von Schmerzmitteln spielen konnte und da auch wirklich wohl verletzt war und halt deswegen auf die Zähne beißen musste. Und dann, klar, kann ich auch verstehen, dass man dann halt nicht mehr seine Topleistung anbietet und deswegen muss man da vielleicht auch dann die harten Worte, die durchaus über seine Abwehrleistung da geäußert wurden, so ein Stück weit revidieren. Und ich muss auch jetzt gleich, wenn ich das Fazit schon vorwegnehmen darf, sagen, dass er jetzt dann, gut, es war jetzt dann irgendwie nur noch eine Viertelstunde, die er gespielt hat, aber da hat er seinen Job ordentlich gemacht. Also da hat er zumindest nicht mehr diese Unruhe und diese Gefahr ausgestrahlt im negativen Sinn, dass man immer Angst hatte über seinen, also er ist immer für den Bock gut und über seine Seite geht alles, weil er ständig überlaufen wird und zu langsam wird, sondern ich fand, er hat das eigentlich ganz gut gemacht. Aber klar, er hat sich jetzt, sagen wir mal, nicht mit den besten Leistungen in die Verletzungspause dann irgendwie begeben.
Ja, etwas, was wir ja auch schon mal thematisiert hatten hier bei Total Beklubbt, als rauskam, dass er eben fit gespritzt wurde, dass das mögliche Erklärungsansatz für viele Fauxpas war, die er sich da geleistet hat. Nichtsdestotrotz natürlich so ein bisschen die Ungewissheit, war es eben nur Verletzung, Gilbert, oder war es letzten Endes einfach das tatsächliche Können von Laszlo Sepsi, das wir da gesehen haben. Und Daniel hat es angesprochen und da würde ich absolut beipflichten. In den Minuten, in denen er dann gespielt hat in Braunschweig, war, glaube ich, ein kleinerer Bock drin. Ansonsten war das eine ziemlich abgezockte Leistung und auch das Zusammenspiel mit Werner kein so schlechtes.
Ja, ich habe das ähnlich gesehen. Vielleicht noch ein kurzes Wort, was mir durch den Kopf schoss, als ich gesehen habe, dass er eingewechselt wird. Ich habe mir tatsächlich im ersten Moment gedacht, okay, wenn alles gut geht, endet das auch 2:2. das war mein erster Gedanke. Klingt jetzt böse. Ich habe aber tatsächlich im ersten Moment nur gedacht, wenn man jetzt mal die Interpretation eines Linksverteidigers vergleicht, die Interpretation von Löwen und die von Sepsi, muss man ja sagen, ist Sepsi eher so die defensive Variante. Und deswegen habe ich mir im ersten Moment auch gedacht, okay, der Kölner will halt jetzt vielleicht mit allen Mitteln das 2:2 halten. Und deswegen habe ich gedacht, okay, und wenn Sepsi sich jetzt keinen Bock leistet, dann endet es auch 2:2. Aber ja, ich würde sagen, es war eine ordentliche, passable Leistung von Sepsi in den 15 Minuten. Er hat ja dann, glaube ich, noch gelb gesehen in der Schlussphase für einen Foul, wo es dann nochmal Freistoß gab in Strafraumnähe. Auch da muss ich sagen, gut, Foul kann man da machen, muss man vielleicht nicht, aber Gelb war dann auch ein bisschen zu viel, meines Erachtens. Natürlich hätten alle geschimpft, wenn in der Situation das 3:3 gefallen wäre und hätten wieder gesagt, Mensch, warum musste Sepsi eingewechselt werden? Aber ich fand sonst seine Leistung wirklich ordentlich.
Und ich denke, auch das können wir schon mal vorwegnehmen, Eduard Löwen hatte auch keinen guten Tag. Das hatten wir ja schon angesprochen. Das lag nicht nur am Ballverlust vor dem 2:1. Also es war allgemein keine berauschende Leistung des Nürnberger Allrounders. Insofern vielleicht auch der richtige Tag, um für Laszlo Sepsi wieder die Bühne Profifußball dann im ersten FC Nürnberg-Dress zu betreten. Du hast es angesprochen, 3:3 hätte beinahe fallen können, aber vorher müssen wir natürlich noch über das 3:2 aus Nürnberger Sicht sprechen. Und da hatte dann Michael Kölner an dem Tag einfach irgendwie das Händchen. André Petrak, der nun nicht dafür bekannt ist, irgendwie butterweiche Flanken in Strafräume zu schlagen, wird von, ja, ich glaube, Valentini letzten Endes bedient, der vorher von Sally den Ball bekommt, der ihn mal festmacht und nicht irgendwie dem Gegner schenkt. Und letzten Endes geht Petrak dann, ja, beziehungsweise es war eine Valentini-Flanke, die rausgeköpft wurde. So rum war es. Und dann nimmt Petrak den zweiten Ball auf, geht dann entlang der rechten 16er-Linie, flankt in die Mitte und Ishak mit der Bogenlampe. Und im ersten Moment dachte ich so, oh Gott, puh, wo geht der hin? Und dann dachte ich, oh Gott, der wird lang und der wird länger. Der passt, der passt. Und dann hat er tatsächlich gepasst, Daniel.
Ja, ich würde aber trotzdem noch sagen, dass die Flanke von Petrak tatsächlich etwas ungelenk aussah. Ich weiß gar nicht, ob er die so schlagen wollte, was er natürlich super macht. Er lässt da irgendwie 2-3 Mann stehen in der Braunschweiger Abwehr. Dann irgendwie so ein bisschen in die Mitte gewirkt und Ishak halt mit so einer Rückwärtsbogenlampe mehr oder weniger. Also er läuft ja vom Tor weg und köpft ihn dann aber so nach hinten irgendwie so komisch. Und klar, dann senkt er sich hinten so perfekt über den Keeper rein ins lange Eck. Das ist tatsächlich dann auch ein wunderbares Tor. Aber ich gebe euch da beiden recht. Ich hatte mich eigentlich dann schon auf das 2:2 eingestellt und ich glaube, das war auch das Ziel der Wechsel, dass Petrak und Sepsi eher reinkommen sollten, um hinten den Laden dicht zu machen und man jetzt einfach sagt, gut, dann spielen wir halt jetzt das 2:2 runter und bringen das Unentschieden nach Hause und dass dann Petrak tatsächlich auch nochmal einen Assist-Punkt gut macht. Da hat natürlich keiner mehr mit gerechnet, aber sowas nimmt man natürlich gerne mit, weil das war dann das entscheidende Tor, was die 3 Punkte auswärts heimgebracht hat.
Ja, Michael Ishak, Gilbert, halt einfach mit einem unfassbaren Lauf seit diesem Dreierpack in Duisburg. Wahrscheinlich wäre der Ball eben vor dem Duisburg-Spiel sonst wo gelandet, aber jetzt gehen die eben genau dorthin, wo er sie vielleicht hinhaben will, vielleicht auch nicht hinhaben will, aber er landet am Ende im Tor und das ist letzten Endes dann alles, was zählt. Doppelpack, Tor 2001 gehört auch noch ihm. Nein, 1001, Entschuldigung, jetzt mache ich schon mehr Tore daraus, als es wirklich sind. 1001 in Liga 2 gehört dann auch noch ihm. Insofern hat er sich da ein Stück weit unsterblich gemacht im FCN-Dress und auf jeden Fall für ein tolles Tor gesorgt.
Absolut. Also ich kann mich auch erinnern, als ich die Flanke von Petrak gesehen habe und dann den Kopfball von Ishak, war auch mein erster Gedanke so, nur über eine Bogenlampe kann im Grunde dieser Kopfball im Tor landen. Denn aus der Position, wie dann Ishak den Ball köpfen musste, war eigentlich klar, wenn er den irgendwie versucht, noch weiter nach unten zu drücken, dann wird das ein sehr leichter Ball für Fejsic. Aber wenn das quasi ins lange Eck wie eine Bogenlampe, wenn er das schafft, den so zu treffen, dann ist das die einzige Möglichkeit, wie er den Ball im Tor unterbringen kann. Und genau so hat er es gemacht. Also ich war wirklich sehr, sehr begeistert von der Kopfballtechnik von ihm, dass er den wirklich so erwischen konnte, weil das der einzige Weg war, den Ball ins Tor zu bringen. Und ja, wie du sagst, ich weiß nicht, wie er den vor einem Jahr gemacht hätte, diesen Kopfball. Oder man muss wahrscheinlich nicht mal so weit in die Vergangenheit gehen. Aber jetzt läuft's einfach. Jetzt kriegt er die Bälle so, wie er sie braucht und kann sie auch verwerten, selbst wenn die Flanke nicht mal so hundertprozentig perfekt ist und macht die Dinger einfach rein. Und wenn er dann auch noch das 2001. Tor schießt, wie du jetzt gerade gesagt hast, da hätte ich dann auch nichts dagegen. auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist. Aber ja, ich wünsche mir noch sehr, sehr viele Tore dieser Art vom Schweden.
Das würde mich in irgendeiner Art und Weise auch sehr bedenklich stimmen. Denn entweder ist er dann 49, wenn er wieder beim FCN spielt, oder wir haben die mit Abstand denkwürdig schlechteste Offensiv-Defensiv-Kombination, weil wir es dann ja offenbar nicht geschafft haben, aufzusteigen, obwohl wir Tore ohne Ende schießen. Also vielleicht auch mal wieder ein Eintrag in die Geschichtsbücher des FCN, der anstrebenswert ist jetzt, wo Köln anfängt, an unseren Rekorden zu kratzen in der ersten Liga. Es gab dann noch ein paar Minuten, die zu spielen waren und die waren nicht unbedingt gut fürs Nervenkostüm, zumindest im Stadion. Braunschweig hat nochmal alles nach vorne geworfen, hat gedrückt und hatte dann in allerletzter Sekunde tatsächlich auch noch die Möglichkeit auf den Ausgleich, Daniel.
Ja, da hat es nochmal echt lichterloh gebrannt am Ende, wo man schon das Gefühl hatte, oh nein, jetzt bringen sie sich wieder um den verdienten Lohn und es läuft dann doch auf einen Unentschieden hinaus. Gab es eine Situation, wo, glaube ich, dann Bredlo in der 90. in allerletzter Not auf der Linie retten musste. Wie die aber genau ablief, weiß ich jetzt leider auch nicht mehr zu meiner Schande. Vielleicht kann Gilbert mir da kurz aushelfen.
Ich fürchte, ich muss auch passen.
Gut, ich muss auch passen. Es war nämlich ja wieder andere Seite Stadion und ich habe nur gesehen, dass der Ball ja mehrmals quasi vor den eigenen 16er irgendwie geklärt wurde und dann immer wieder da reinkam. Und am Ende sehe ich nur, dass irgendwie Bredlo fliegt, aber der Ball nicht im Tor ist und dachte mir, keine Ahnung, was passiert ist, aber alles ist gut. Und dann kam ja im Prinzip auch schon fast der Schlusspfiff und damit gewinnt Nürnberg zum ersten Mal in der Liga seit 49 Jahren in Braunschweig. 3-2 ging es am Ende aus und ja, wie wichtig das dann für die Mannschaft und auch für die Fans war, hat man daran dann auch gesehen, dass wirklich minutenlang noch die Mannschaft dann mit den Fans auch gefeiert hat. Was denn aus diesem Spiel letzten Endes dann rauszuziehen ist, darüber möchten wir uns gleich nochmal unterhalten. Und wir wollen natürlich vorausblicken auf den nächsten Samstag, denn dann steht das letzte Heimspiel des Jahres 2017 an. Der SV Sandhausen ist zu Gast und gegen den, ja, da hat sich ja Nürnberg letzte Saison zu Hause auch ein bisschen blamiert.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Mit 3-2 siegt der erste FC Nürnberg am Ende bei Eintracht Braunschweig. Ein Ergebnis, das ja vielleicht etwas glücklich zustande gekommen ist, aber über die gesamte Spielzeit dann dennoch verdient war. So zumindest mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob Daniel oder Gilbert dem widersprechen wollen. Und wir wollen uns auf jeden Fall noch zwei Spieler ein bisschen genauer angucken, die oftmals in der Kritik stehen und das mitunter gerechtfertigt, aber vielleicht auch manchmal ein bisschen zu kritisch gesehen werden. Und das sind die beiden Außenstürmer beim Spiel gegen Eintracht Braunschweig, Edgar Salli und Lukas Hufnagel. Daniel, lass uns mit Lukas Hufnagel anfangen. Ich habe gerade im Off schon erzählt, dass ich ein bisschen Probleme mit seiner Leistung einfach aus dem Grunde hatte, dass er für mich viel zu leicht überspielbar war und damit natürlich dann Eduard Löwen hinter ihm automatisch auch in die Defensive gedrängt wurde. Wie hast du die Situation wahrgenommen? Oder das Spiel von ihm wahrgenommen?
Sehr ähnlich, so wie du das gesehen hast. Also er hat sich jetzt zwar keine offensichtlichen Fehler geleistet, also dass man sich jetzt gedacht hat, Mensch, da verliert er den Ball oder was ist denn das schon wieder für ein Fehlpass? Er blieb halt einfach sehr blass, sowohl offensiv wie defensiv. Also das heißt, nach vorne irgendwie wenig Antriebskraft entwickelt und nach hinten halt immer irgendwie so ein bisschen problematisch, weil man schon gemerkt hat, dass über seine Seite einfach dann mehr ging. Und deswegen, es war jetzt kein Katastrophenspiel, aber er hat sicherlich auch schon bessere Partien auch im Clubdress abgeliefert.
Gilbert, die Leistung von Lukas Hufnagel ist ja immer so ein bisschen auch mit diesem Manko behaftet, dass man ihm bis jetzt, und jetzt haben wir ja nun wirklich schon fast die Hälfte der Saison gespielt, nachsagt, dass er irgendwie körperlich immer nicht ganz auf der Höhe sei. Das ist jetzt was ich in dem Spiel gar nicht so unterschreiben würde, aber was man, finde ich, bei ihm immer sehr, sehr stark dann doch sieht, ist, dass womöglich einfach so ein bisschen Spielpraxis auch fehlt.
Ja, das kann man auch gar nicht bekommen, glaube ich, wenn man in einer Saison so 5, 6 Kurzeinsätze hat. Jetzt wirst du mich wahrscheinlich wieder Lügen strafen mit meiner gefühlten Statistik, aber den sehe ich nicht wirklich oft spielen und wenn, dann ja eher eingewechselt ab Minute 70 plus oder so. Jetzt hat man ihn mal etwas länger gesehen, aber auch nicht, wie soll ich sagen, bestenfalls unauffällig. Aber das ist auf seiner Position eher kein Kompliment. Und ich habe das Gefühl, dass er zwar stärker ist, je offensiver er eingesetzt wird, also so als ja rechter Flügelstürmer vielleicht besser als einfach nur rechts im Mittelfeld irgendwo. Aber auch ja in Braunschweig ja hat er mir jetzt nicht besonders gut gefallen. Ich möchte ihm jetzt auch nicht unbedingt eine schlechte Leistung attestieren, aber ich hatte eben den Eindruck, ja, er kann sich nicht so durchsetzen, vielleicht wiegt er ein paar Kilo zu wenig, ich weiß es nicht, um dann die Balance zu halten in den Zweikämpfen. Und er hat sich ja auch gegen Ende der ersten Halbzeit mal verletzt und da habe ich schon eher gedacht, er wird noch ausgewechselt. Aber ja, drum, ich kann es schwer beurteilen, vielleicht ist er körperlich nicht fit genug oder muss noch ein paar Gramm zulegen, um sich dann in den Zweikämpfen besser behaupten zu können. Aber er bringt noch nicht die Leistung, die ich gehofft hätte zu sehen von ihm.
Deine gefühlte Statistik täuscht dich übrigens nicht. Er hat 3 Einsätze bekommen, nachdem sich Kevin Möwald das erste Mal verletzt hatte. Er wurde gegen St. Pauli eingewechselt, hat die beiden Spiele danach bestritten. Um die 60, 70 Minuten. Jetzt hat er gegen Holstein Kiel wieder Verletzung Kevin Möwald gespielt. Und jetzt gegen Braunschweig tatsächlich sogar mal an der Seite von Kevin Möwald. Also es sind ganze 5 Einsätze, die er diese Saison gehabt hat, 4-mal ausgewechselt nach ungefähr eben 60, 70 Minuten. Und einmal eingewechselt, da hat er dann auch 60 Minuten gespielt. Also gefühlte Statistik manchmal auch wahr. Lukas Hufnagel, ja, wie gesagt, jemand, an dem man sich so ein bisschen, bei dem man sich so ein bisschen schwer tut, ihn einzuordnen und wo man auch so ein Stück weit die Frage stellt, warum wurde da die Leihe mit Freiburg verlängert? Jemand, der immer wieder polarisiert, auch weil er viel, viel mehr Einsatzzeit sieht, ist Edgar Salli, der jetzt tatsächlich dieses Mal kein sonderlich schlechtes Spiel gemacht hat. Hat ja das 2-2 im Prinzip eingeleitet, indem er Kammerbauer anspielt, hat bei dem 3-2 den Ball behauptet, bevor er eben auf Valentini ablegt. Insofern, ja, so ein Stück weit an beiden Toren oder an 2 von 3 Toren beteiligt. Aber Gilbert, so eine Problematik, die sich bei Edgar Salli und das im Prinzip in seiner kompletten Zeit beim 1. FC Nürnberg durchzieht, ist, dass er sehr, sehr viele Offensivfouls produziert. Und auch dieses Mal war es wieder so, dass er oftmals die Hände am Gegner hat oder von hinten so ein bisschen schiebt, dass er dann in einem Konter auch noch dem Gegner in die Hacken rennt, war dann so ein bisschen ja, die Kirsche auf der Sahne seines ja vielleicht nicht ganz geschickten Offensiv-Zweikampfverhaltens. Ist es das, was Edgar Salli davon letzten Endes abhält, den Durchbruch beim 1. FC Nürnberg wirklich zu schaffen, weil er sich einfach ungeschickt in seinen Zweikämpfen offensiv verhält?
Ich glaube, letztendlich ist es die doch eher mangelnde Torgefahr, die er ausstrahlt. Ich glaube, wenn der Salli einfach mal 10, 12 Buden pro Saison kontinuierlich machen würde, könnte man auch über diese Offensivfouls hinwegsehen. Aber dadurch, dass er eben jetzt auch keiner ist, der entweder 10 Assists oder 10 Tore pro Jahr produziert, fallen natürlich diese Fouls schwerer ins Gewicht. Und ich hatte zumindest in Braunschweig das Gefühl, dass er sehr gut nach hinten gearbeitet hat. Also ich kann mich vor allem auch in der schwierigen Phase in der ersten Halbzeit erinnern, ihn öfter hinten gesehen zu haben, vor allem auch bei Standards, wo er gut um Bälle gekämpft hat und rausgetreten hat aus der Gefahrenzone. Aber ja, man hat oft das Gefühl, er steht sich selbst im Weg. Und das ist ein bisschen schade, weil ich glaube, dass er durchaus das Potenzial hätte, ein guter Zweitligastürmer zu sein zumindest. Aber mit diesen Fouls und diesen Unzulänglichkeiten im Zweikampf steht er sich selbst im Weg.
Ja, mangelnde Torgefahr ist natürlich ein völlig richtiger Punkt, den du da ansprichst. 2 Tore hat er jetzt in 32 Spielen für den 1. FC Nürnberg gemacht. 4 Vorlagen sind jetzt auch nicht gerade die Welt. Aber es ist was ihn effektiv noch nie ausgezeichnet hat, auch wenn man sich seine anderen Vereine anguckt. Wie siehst du Edgar Salli, Daniel?
Also für mich hat er auf jeden Fall die Szene des Spiels produziert, als er nämlich einmal wirklich gefährlich im 16er vorbeiziehen wollte und dann einfach ausgerutscht ist und dann die Braunschweiger Fans ihm das aber übel genommen haben, weil sie dachten, er wollte da eine Schwalbe schinden und dann minutenlang dafür auch bei folgenden Ballkontakten ausgepfiffen wurde, obwohl man schon in der Wiederholung sehr eindeutig sieht, dass er einfach wegrutscht und er auch überhaupt nicht protestiert oder sonst irgendwie Anstalten gemacht hat, dass er dafür hätte einen Elfer sehen wollen. Und das fand ich schon eine sehr witzige Szene. Und ich glaube, es war sogar die, wo er danach mit dem Gesicht in der Kreide liegen geblieben ist. War das das? Könnt ihr euch da noch erinnern? Wo er dann mit quasi mit weißem, ja wie so ein Cyborg von Alien, wo ihm das weiße Zeug im Gesicht runtergelaufen ist und bis ihm dann irgendwann mal gesagt hat, hey, wisch mal dein Gesicht ab, du hast das komplett mit Kreide voll. Aber nee, Scherz beiseite. Also mich verbindet mit Sully immer so eine gewisse Hassliebe, weil einerseits schätze ich das sehr, dass er unheimlich antrittsschnell ist und auch sich für keinen Sprint zu schade ist und deswegen immer in der Lage ist, eine gegnerische Abwehr in Gefahr zu bringen, aber andererseits oft einfach mit Kopf runter irgendwo hinrennt und überhaupt nicht schaut, ist da noch einer dabei, wo kann ich abspielen, kann ich abspielen, kann ich schießen, sondern einfach wie so ein Rindviech einfach blind nach vorne rennt und man sich dann mal denkt, was sollte das denn jetzt? Und das ist meiner Meinung nach auch das größte Problem, warum er dann eben so wenig Assists hat oder so wenig Torgefahr ausstrahlt, weil er eben dann nie schaut, wo kann ich denn mal spielen? Und das ist das, woran ich glaube, er arbeiten müsste an irgendwie taktischer, ja, Raffinesse, wann man vielleicht auch mal einfach einen besser postierten Mitspieler irgendwie mitnehmen sollte oder vielleicht auch mal schauen, ob sich jetzt der Mega-Sprint lohnt, weil wenn eh keiner mitgeht, dann ist man da vorne auf verlorenem Posten. Also deswegen, grundsätzlich finde ich die Gefahr gut, die er meistens ausstrahlt, aber andererseits finde ich, kanalisiert er dann diese ja Aggressivität und Gefahr, die er nach vorne bringen kann, dann nicht richtig.
Ja, es hilft halt nicht immer nur Instinktfußballer zu sein. Vielleicht ist das die Quintessenz, dass er am Ende mal ein bisschen in die Taktikschule bei Onkel Kölner muss. An dieser Stelle übrigens noch viele Grüße an Felix, der ja regelmäßig zu Gast im Podcast ist, der mit mir im Blog stand und Edgar Sully gefühlte 90 Minuten lang gefeiert hat, was den Herrn vor ihm dazu antrieb, nach 25 Minuten zu sagen, halt doch mal die Klappe mit deinem scheiß Sully hinter mir. Also Edgar Sully kennt nicht nur Hater, hat auch Fans. Also sind wir mal gespannt, ob Edgar Sully vielleicht noch den großen Durchbruch beim 1. FC Nürnberg schafft. Der 1. FC Nürnberg hat auf jeden Fall erstmal wieder den Durchbruch auf die Relegation oder auf den Relegationsplatz geschafft nach diesem Spiel. Steht es punktgleich, bei gleicher Tordifferenz, aber eben einem mehr geschossenen Tor vor Union Berlin auf Platz 3. Davor Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel. Düsseldorf ja noch Gegner dann im letzten Hinrundenspiel vor der Winterpause. Und, oh ja, letztes Hinrundenspiel ist nicht das letzte Spiel vor der Winterpause, aber das letzte Hinrundenspiel. Aber davor gastiert noch der SV Sandhausen in Nürnberg. Und Sandhausen, ja, letzte Saison dann mit dem 3:1-Sieg am 3.12., also beinahe aufs Jahr genau, treffen sie sich jetzt wieder und Nürnberg hat was gut zu machen. Die Heimbilanz ist nicht so richtig berauschend, auswärts läuft es deutlich besser beim Club. Jetzt kommt mit Sandhausen eine Mannschaft, die aktuell auf Platz 7 steht, vielleicht auch ein bisschen höher steht, als man das vor der Saison erwartet hat. Gilbert, was erwartest du für eine Partie von den Sandhäusern gegen den 1. FC Nürnberg? Ex-Trainer, die eine Sandhäuser-Vergangenheit haben, gibt es ja nicht mehr.
Ja, das stimmt. Sandhausen ist trotzdem ein unangenehmer Gegner. Also ich glaube, dass sich kein Verein in der zweiten Liga freut, wenn er gegen Sandhausen spielt. Brüllt keiner Hurra. Unangenehm zu spielen, momentan ja auch relativ gut in der Tabelle. Ich glaube Platz 7 und eine recht ausgeglichene Bilanz. Und das zeigt auch, dass die Sandhausener durchaus wissen, wie man Spiele gewinnt. Also die spielen nicht unbedingt auf Unentschieden, wenn sie auswärts sind. Was mir am meisten Sorge bereitet, ist bei Sandhausen tatsächlich, dass Andrew Wooten in dieser Saison noch kaum zum Einsatz gekommen ist. Und ich glaube, wenn die Statistik hier auf der Website, auf der ich mich befinde, nicht lügt, dann hat er einen Einsatz und ein Tor. Ich weiß nicht, ob er verletzt ist und deswegen so wenige Einsätze gemacht hat, aber ich hoffe einfach, dass er gegen uns nicht zum Einsatz kommt. Dadurch wieder, dass unser Club-Omen zuschlägt und Wuten ein Tor macht.
Also transfermarkt.de sagt, Oberschenkelverletzung, Rückkehr unbekannt. Wir können dich vielleicht erstmal beruhigen.
Juhu.
Bei Rückkehr unbekannt natürlich auch heißen kann Rückkehr am Samstag, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Daniel, der SV Sandhausen, ja, so ein bisschen zwischenzeitlich tatsächlich weit oben rangeschnuppert, musste ein wenig abreißen lassen, befindet sich in so einer, ja, Mittelfeldform aktuell, würde ich behaupten. Sie hatten zwischenzeitlich, wie gesagt, diese 4-Spiele-Sieglos-Serie, haben dann aber Darmstadt geschlagen, haben jetzt wiederum gegen Heidenheim verloren. Ist das letzten Endes ja das Leistungsspektrum, das der SV Sandhausen abrufen kann?
Scheint so zu sein. Also ich habe jetzt die Saison nicht genau verfolgt. Da kommen wir jetzt wieder mit der gefühlten Statistik. Aber ich hatte Sandhausen so im Kopf, dass die eigentlich ganz gut in die Saison gestartet sind und auch immer so in Schlagdistanz zumindest zu Platz 3 geblieben sind und dann aber jetzt zuletzt so einen kleinen Durchhänger hatten. Wenn ich die Statistik richtig lese, dann haben sie, glaube ich, aus den letzten 6 Spielen nur einen Sieg und einen Unentschieden geholt. Also gerade jetzt so ein bisschen so ein Durchhänger, womit sie sich jetzt natürlich wieder so ein bisschen in den Tabellenregionen einsortieren, in denen sie eigentlich aufgrund des Kaders dann auch stehen sollten. Aber Sandhausen, das wissen wir leider ja jetzt auch aus den vergangenen Saisons, spielt halt dann doch auch gerne mal über die eigenen Verhältnisse und ist immer so ein bisschen so eine Überraschungsmannschaft. Mussten wir, wie du schon erwähnt hast, auch leidvoll schon erfahren. Und da würde es natürlich leider auch wieder zum Club passen, dass man da dann jetzt, wo die gerade eine gewisse Durststrecke haben, wieder als Aufbaugegner fungiert. Aber ich vermute, also wie es da ausläuft oder wie das Spiel dann sein wird, ist jetzt noch schwer einzuschätzen, aber ich vermute mal, dass die tatsächlich auch wieder auf, Nürnberg macht ihr mal das Spiel und wir schauen uns erstmal an, was da passiert und das ist ja auch dann immer was, was dem Club nicht so ganz gut liegt, wenn man ehrlich ist, wenn ihr dazu gezwungen ist, das Spiel zu machen.
Ja, keine Ahnung, wie das Spiel ausgeht, so ist es ja immer, trotzdem muss getippt werden. Mein Tipp ist klar, auch wenn Daniel zu Gast ist, 2-1. vielleicht werden wir ja dann auch noch schlauer. Ich bin noch auf der Suche nach einem Gast für das Gegnergespräch. Wenn jemanden kennt, der Sandhäuser-Fan ist oder Sandhausen-Fan ist, dann bitte Bescheid sagen, damit diese Person sich dann dem Interview stellen kann und unsere Expertise über Sandhausen erweitern kann. Daniel, wie geht das Spiel aus?
Ich tippe auf ein 3-1 für einen Club, weil ich mittlerweile davon absehen muss, zu 0 zu tippen, weil das scheint in dieser Saison wohl offenbar nicht mehr drin zu sein. Wir sind immer für ein Gegentor gut, aber ich denke dann schon, dass man diesmal mit Torkanone Ishak vorne auf jeden Fall die Buden macht.
Gilbert, wie geht's aus?
Dann sage ich mal was ganz Torreiches. Also ich tippe auf ein 3-2 für den Club. Weil bei Sandhausen ja auch noch Manuel Stiefler spielt, ein Ex-Klubberer. Und vielleicht macht der 1-2 Buden, aber wir treffen mindestens einmal öfter. Ich tippe jetzt 3-2 für den Club.
Ja, vielleicht gibt es ja auch wieder einen verschossenen Elfmeter durch Sukuta Pasu von Sandhausen oder einen gehaltenen. Soll uns auch recht sein. Solange wir gewinnen, ist erstmal alles gut. Ich bedanke mich bei Gilbert und bei Daniel für diese Stunde total bekloppt, für die Analyse zum Braunschweig-Spiel, für den kurzen Ausblick auf Sandhausen. Das war's für diese Woche hier auf meinsportradio.de. Wahrscheinlich kommt noch das Gegnergespräch und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit der Analyse des letzten Liga-Heimspiels gegen den SV Sandhausen hier auf meinsportradio.de bei Total Bekloppt.
Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit.
meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.